Ja, wir sind ja mittendrin in dieser Zeit, wo wir eine neue Gemeindeleitung berufen wollen. Heute haben wir nach dem Gottesdienst eine Gemeindeversammlung, eine weitere Gemeindeversammlung. Und wir werden auch diesbezüglich weitere Schritte gehen. Das Thema meiner Predigt passt dazu, würde ich sagen, geistliche Leiter in der Gemeinde. Weil wir dabei sind, eine neue Gemeindeleitung zu berufen, deshalb wird es heute in meiner Predigt auch hauptsächlich genau darum gehen, um die Gemeindeleitung. Doch darüber hinaus werde ich auch darauf eingehen, dass jeder leitende Dienst in der Gemeinde im Grunde genommen eine geistliche Leiterschaft ist oder zumindest sein sollte. Wir sind uns dessen vielleicht nicht immer bewusst, aber im Grunde genommen ist jeder leitende Dienst in der Gemeinde auch eine geistliche Leiterschaft. Ich möchte mit meiner Predigt daran erinnern, dass alle Leiter in der Gemeinde auch immer geistliche Leiter sind. Einen leitenden Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, bedeutet auch immer, dass diese Person in irgendeiner Art und Weise auch einen geistlichen Dienst übernimmt. Wenn wir eine Gemeindeleitung berufen, dann achten wir natürlich immer in einer besonderen Art und Weise darauf, dass diese Personen auch einen geistlichen Tiefgang haben. Und wir tun das, weil die Gemeindeleitung ja dann auch die Verantwortung für die Gesamtgemeinde mit übernimmt. Aber bist du dir auch darüber im Klaren, dass das Prinzip der geistlichen Leiterschaft im Grunde für alle Leiter in der Gemeinde gilt, vom Kindergottesdienst bis zum Seniorenkreis und auch in allen praktischen Diensten in der Gemeinde, dass diese Personen einen geistlichen Tiefgang haben müssen. Wenn eine Person einen Hauskreis leitet und hat keinen geistlichen Tiefgang, dann kann sie vielleicht noch das alles gut organisieren, aber das eigentliche Ziel, Menschen in ihrem Glauben zu stärken, wird sie nicht oder kaum erreichen können. Und auch für die praktischen Dienste ist geistliche Leiterschaft wichtig. Und das war übrigens auch schon im Alten Testament so. Gott erfüllte auch die Handwerker, die praktischen Dinge erstellten für die Stiftshütte. Also Gott gab den Auftrag, Mose, so und so soll die Stiftshütte aussehen. Und dann hat Gott durch Mose Handwerker berufen und dann steht dort ausdrücklich, dass auch diejenigen, die die praktischen Dienste ausführten, erfüllt waren mit dem Geist Gottes, damit sie diesen Dienst auch wirklich gut und treu ausfüllen konnten. Das wird ausdrücklich erwähnt. Ein Beispiel einer Gemeinde, die ich kennengelernt habe, diese Gemeinde hatte damals schon und hat immer noch ein Gemeindehaus. Im Gemeindehaus, da ist auch eine Pastorenwohnung. Und jetzt wohnte der Pastor aber nicht in der Pastorenwohnung, aus welchem Grund auch immer. Die Wohnung stand somit leer. Da dachte die Gemeinde, dass sie ja die Wohnung günstiger vermieten kann und die Person, die dort dann einzieht, das war dann eine Familie, aber hauptsächlich ging es dann um den Mann, dass er dann halt hausmeisterliche Dienste dort übernimmt im Gemeindehaus und dafür gibt es dann die Miete, ist ein bisschen günstiger. Also er sollte dann halt danach schauen, was dann oftmals sich auch so ergibt, wo dann die Pastoren dann halt auch nachschauen, ohne dass sie da besonders einen Auftrag für kriegen. Aber ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn man im Gemeindehaus wohnt, dann hat man auch immer so ein bisschen den hausmeisterlichen Dienst dort zu erledigen. Und da war es dann halt auch so, zum Beispiel die Heizung rechtzeitig anstellen und zu schauen, ob die Gruppen das auch wieder ausgemacht haben, die Heizung, oder gucken ab und zu mal, sind die Fenster auch wieder alle zu am Abend oder dann stehen auf einmal Leute vor der Tür und sagen, du, ich wollte gerade ins Gemeindehaus, habe meinen Schlüssel vergessen, kannst du gerade aufschließen. Oder wenn die Handwerker kommen und müssen mal nach Heizung gucken. Halt einfach immer so da sein für das, was gerade anliegt. Aber vor allen Dingen immer wieder diese verschiedenen Meinungen der verschiedenen Gemeindeglieder aushalten. Was man denn jetzt wann wie zu tun hat. Und das auszuhalten, dass da kommt der eine und hat diese Meinung und da kommt die andere und hat eine ganz andere Meinung. Nach gar nicht allzu langer Zeit ist die Familie aus dem Gemeindehaus wieder ausgezogen. Nicht deshalb, weil die Aufgaben zu viel waren, sondern weil diese Befindlichkeiten auszuhalten und dann immer diplomatisch dort zu stehen und zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden, obwohl die Meinungen gerade wirklich auseinandergingen. Wenn Mitarbeiter einen Dienst in der Gemeinde übernehmen, dann brauchen sie einerseits Begabung, Charakter oder auch Geschicklichkeit, Begabung, aber sie brauchen auch immer einen geistlichen Tiefgang, egal welchen Dienst sie in der Gemeinde übernehmen. Der Predigttext steht heute in Esra 7, Vers 10. Dort steht, denn Esra richtete sein Herz darauf aus, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Das ist so diese Grundaussage von der Predigt heute. Und dann werde ich aber auch darauf eingehen, so gesamten Überblick zu geben von der Person Esra. Bevor wir uns nun darüber Gedanken machen, wen wir berufen, möchte ich, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, wer beruft denn überhaupt? Darum geht es jetzt zunächst, wer beruft? Wer beruft in der Gemeinde die Mitarbeiter, also auch die Gemeindeleitung? Was meinst du? Wer hat das Recht zu berufen? Ich bin der Meinung, die Antwort ist ganz eindeutig. Nur Gott alleine hat das Recht, in seiner Gemeinde Mitarbeiter zu berufen. Wie aber beruft Gott denn die Mitarbeiter in der Gemeinde? Gott ist sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament diesbezüglich immer wieder ganz verschiedene Wege gegangen. Manchmal hat Gott Menschen direkt berufen, zum Beispiel den Mose, hat Gott ihn direkt angesprochen. Manchmal hat Gott durch Engel berufen und manchmal hat Gott aber auch durch andere Menschen, zum Beispiel im Alten Testament durch Propheten, andere Menschen berufen. Heutzutage würde ich sagen, dass Gott seine Mitarbeiter vorrangig durch andere Christen beruft. Und das wirkliche Spannende dabei ist oftmals, dass es im Grunde genommen, wenn man wirklich nach Gott fragt, dass es dann letztlich immer eindeutig ist. Gott begabt Menschen. Gott begabt Menschen für seinen Dienst. Und andere Christen erkennen das, dass sie diese Begabung haben. Und dann können sie im Grunde genommen diese Menschen in ihrem Dienst bestätigen. Gott beruft also auch heute immer noch dadurch, dass er Menschen begabt, sichtbar begabt und andere Menschen, Christen, bestätigen dann diese Christen für ihren Dienst. Und jetzt möchte ich aber noch einmal darauf eingehen, auf diejenigen eingehen, die Gott dazu berufen hat, zu berufen. Auch die Christen, die andere Menschen für ihren Dienst berufen, müssen eine Beziehung zu Gott haben. Denn wie willst du Gottes Willen erkennen, wenn du selber keinen geistlichen Tiefgang hast, wenn du selber nicht bereit bist zu beten, die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten, in der Bibel zu lesen und eine gute und klare Beziehung zu Gott zu leben? Wir zerbrechen uns den Kopf, was für Qualifikationen die geistlichen Leiter unserer Gemeinde haben sollen, doch wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus, der du dazu berufen bist, zu berufen? Auch deshalb ist die Predigt an alle gerichtet, einmal an diejenigen, die berufen werden, aber auch immer an diejenigen, durch die Gott berufen will. Damit wir nicht unseren Willen durchsetzen, sondern dass wir gemeinsam Gottes Willen erkennen. So, wie es auch Esra getan hat. Denn Esra richtete sein Herz darauf aus, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu lesen und die Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Geistliche Leiterschaft im Unterschied zur weltlichen Leiterschaft. Ich möchte jetzt etwas zu diesem Unterschied zwischen geistlicher und weltlicher Leiterschaft sagen. Geistliche Leiter leiten anders als die Leiter, zum Beispiel, also der Leiter in der Gemeinde leitet die Gemeinde anders als die Leiter zum Beispiel beim Militär oder in der Politik oder in der Wirtschaft. Es ist aber auch nicht so, dass komplett alles ganz anders ist. Es gibt auch Gemeinsamkeiten, aber eines der ganz großen Unterschiede ist, dass die geistlichen Leiter in der Gemeinde sich eben nicht nur auf ihre charakterlichen Stärken und Begabungen berufen, sondern sie wissen, Gott hat mich berufen, sie glauben an Gott, hoffen auf ihn und gehen im Vertrauen auf ihn in diesen Dienst hinein. Oftmals werden Christen, die erfolgreich eine Firma leiten, auch in die Gemeindeleitung berufen. Wenn man das beobachtet, ich war jetzt auch schon in vielen Gemeinden, oftmals ist es so, sie haben oft, nicht immer, oftmals leitende Positionen in der Firma und werden dann oftmals auch in die Gemeindeleitung hineinberufen. Und diese Personen müssen dann feststellen, dass das aber irgendwie doch ganz anders ist. In der Firma ist er der Chef und da wird getan, was er sagt. Aber in der Gemeinde ist das doch lange nicht so. In der Gemeinde ist er nicht der Chef, sondern ein leitender Diener. Geistliche Leiterschaft ist eine gottgegebene geistliche Fähigkeit und Verantwortung, dem Volk Gottes zu dienen und zu leiten. Leiten in der Gemeinde bedeutet immer dienendes Leiten. Von Esra können wir eben genau das lernen. Esra stammte von Eleasar ab, dem Sohn Aarons. Und einige Zeit vor Esra war Serubabel mit einigen Israeliten schon aus der babylonischen Gefangenschaft nach Israel zurückgekehrt. Also es geht um diese Zeit, babylonische Gefangenschaft und dass das Volk Israel die Genehmigung bekommt, zumindest teilweise zurückzukehren. Also Serubabel war schon vor Esra zurückgekehrt nach Israel und der Esra dann eine Zeit später. Als Schriftgelehrter forschte Esra in Moses Gesetz und kennt sich auch sehr gut darin aus und lehrte auch das Volk Israel. Selbst der König Artaxerxes, also der König von Babel, erkannte, dass dieser Esra eine besondere Beziehung zu Gott hatte und Gott ihn segnete. Esra bestimmt die Sippenhäupter Israels, die dann mit ihm ziehen sollen und stellt am Fluss Ahavas eine Gruppe von mehr als 1700 Männer zusammen, die dann mit ihm zurückziehen sollen. Mit Fasten erbittet Esra eine gute Reise und wird auch von Gott auf dieser Reise beschützt. Esra stellte nicht nur eine natürliche Fähigkeit und nicht nur seine natürlichen Fähigkeiten und Talente in den Dienst des Herrn, sondern bei ihm ging das immer noch weiter. Er hatte insbesondere eine geistliche Beziehung auch zu Gott. Esra hatte von Gott die Begabung, geistliche Leiterschaft zu diese Begabung der geistlichen Leiterschaft bekommen. Er kannte das und stellte diese Begabung auch dem Volk Gottes zur Verfügung. Dazu musste er zunächst erst einmal selber geistlichen Tiefgang bekommen. Doch um selber geistlichen Tiefgang zu bekommen, braucht man im Grunde genommen gar keine besonderen Fähigkeiten. Im Grunde genommen ist es ganz einfach und für jeden möglich. Jeder kann das. Dazu gehören als Grundbedürfnisse, Grundvoraussetzungen im Wort Gottes lesen, studieren, sich danach richten, beten und darauf hören, was Gott zu sagen hat. Genau das tat Esra, denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Ich finde, in diesem Buch ist dieser Vers eine der grundsätzlichen Aussagen über das Wesen und die Charakterzüge und die Beziehung Esras zu seinem Schöpfer. Der nächste Punkt: Geistliche Leiter lesen in der Bibel und tun, was sie lesen. In erster Linie sehen wir, dass Esra sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzte. Sein priesterlicher Hintergrund und seine Ausbildung haben sicher dazu beigetragen. Das aber reichte Esra nicht. Er ging noch weiter. Er ging weiter hinein in die Tiefe des Wortes Gottes und er wurde ein Schriftgelehrter. Die Schriftgelehrten der damaligen Zeit lasen nicht einfach nur in den Schriften Gottes, sondern sie studierten da drin. Also sie haben es nicht einfach nur gelesen, sondern studiert. Sie haben sich damit auseinandergesetzt. Sie wollten wirklich verstehen, was dort steht und haben das dann auch dem Volk Gottes, an das Volk Gottes weitergegeben. Im Neuen Testament hören wir ja sehr viel Negatives über die Schriftgelehrten und gerade auch so diese Auseinandersetzung Jesus und Schriftgelehrte vermitteln einen ja eher so ein negatives Bild von den Schriftgelehrten. Von Esra können wir lernen, dass das grundsätzlich gut war, was die Schriftgelehrten taten. Sie hatten eine Beziehung zu Gott, sie hatten eine Beziehung zu dem Wort Gottes, sie wollten da drin studieren, taten es auch und diese Erkenntnisse gaben sie dann weiter. Also Esra war einer von den positiven Schriftgelehrten und das erkannte dann halt nicht nur Esra oder das Volk, sondern das hat auch Gott natürlich gesehen und ihn auch deshalb berufen. Esras Hingabe an Gottes Wort kann man eben genau auch an diesem Vers 10 im Kapitel 7 erkennen. Esra hängt sein ganzes Herz daran, aufrichtig und ehrlich, sonst hätte Gott ihn nicht berufen. Das ist eine wichtige Art geistlicher Leiterschaft, die auch heute immer noch notwendig ist. Gott sucht Christen, die mit Freude in der Bibel lesen und dann auch tun, was sie dort erkennen. Geistliche Leiter reden mit Gott und hören auf ihn. Am Anfang wollte ich diesen Punkt ganz anders nennen. Da wollte ich einfach nur sagen, geistliche Leiter sind Beter. Doch Gott, geistliche Leiter sind mehr als nur Beter. Wenn beten kann man so verstehen, ich rede mit Gott. Also, aber es ist mehr. Es ist dieses Reden mit Gott und Hören, was er zu sagen hat. Sie sind sich dessen bewusst, dass Gott auch redet und dass Gott antwortet. Und sie dann auf ihn hören und das erkennen und tun, was er sagt. Esra war auch ein Mann, der mit Gott redete und auf ihn hörte. Esra betete für das alltägliche Leben. Er betete für eine sichere Reise vor dem Antritt der Wanderung von Babylon nach Jerusalem. Und dann schloss er, und dann wird auch alles aufgezählt, was er alles mit eingeschlossen hat in dieses Gebet. Also für die Menschen, für die Kinder, für die Alten, auch für die Besitztümer. Es ist biblisch, dafür zu beten, wenn wir eine lange Reise tun, dass wir sicher ans Ziel kommen. Doch Esra betet für mehr als für das Alltägliche. Als er die traurige Neuigkeit über die moralischen Zustände des Volkes Gottes in Juda hört, da betet Israel ein sehr langes Gebet. Also er hört davon, dass einiges schief läuft bei denen, die schon zurückgekehrt sind. Und in diesem Kapitel steht in Esra 9, Vers 6, und Esra sprach oder betete, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Und dieses Gebet ist etwas Bemerkenswertes, was die Leiterschaft von dem Esra auszeichnete. Obwohl Esra selber nicht schuldig geworden ist, identifiziert er sich demütig mit dem Volk, dessen Leiter er war. Er schüttet seine Seele vor Gott aus im Namen des Volkes. Sein Gebetsleben war nicht egoistisch, nicht arrogant, nicht hochmütig, nicht so, ich bin ja besser als die anderen. Esra war ein gutes Vorbild für jemand, der ein Herz für das Volk Gottes hat, dessen Diener und Leiter er war. Das ist die Art von Menschen, die Gott als geistliche Leiter auserwählt. So ermahnt Sie ermahnen das Volk.
Aber wir ermahnen sie nicht hochmütig, sondern mit betender Demut. Sie bitten für das Volk um Vergebung bei Gott und führen das Volk dann aber auch aus dieser Not heraus. Geistliche Leiter reden mit Gott und hören auf ihn. Geistliche Leiter haben einen guten Umgang mit anderen Menschen und können sie leiten, aushalten und führen. Und so weiter. Ja, Esra hatte einen guten Umgang mit anderen Menschen. Das war eine weitere sehr wichtige und notwendige Begabung. Er konnte Menschen motivieren, in die richtige Richtung zu gehen. Zunächst, um ein Beispiel zu nennen, zunächst fand Esra keinen der Söhne Levi, die bereit waren, von Babylon nach Jerusalem zurückzukehren. Deshalb musste Esra sich dafür entscheiden, an die richtige Herangehensweise auswählen, um eine Anzahl von Leviten dazu zu bringen,
ihre Einstellung wieder zu ändern. Und das war, wenn man sich so ein bisschen in diese Situation hineinversetzt, die damals war, dann war das für den Esra wirklich keine leichte Aufgabe. Wenn sich die Söhne Levi der Karawane nach Jerusalem anschlossen, was bedeutete das für sie, wenn sie sich dazu entscheiden, wir ziehen jetzt von Babylon nach Jerusalem? Wir denken ja immer, ja, Babylon, die sündige Stadt, und Jerusalem, die gelobte Stadt. Aber wenn wir uns in diese Situation hineinversetzen, was das damals für die Menschen bedeutet hat, dann stellen wir fest, sie mussten bereit sein, ihre Verwandten zu verlassen und der Gesellschaft und sich von dieser Gesellschaft, an die sie sich gewöhnt hatten, zu verabschieden. Sie mussten bereit sein, ihren Besitz aufzugeben, den sie dort gehabt haben, und vielleicht auch das bequeme Leben aufgeben, das sie hatten, um sich auf diese lange Wanderung zu begeben. Diese Menschen mussten bereit sein, eine lange Wanderung auf sich zu nehmen, um dann wohin zu kommen? Nach Jerusalem. Und Jerusalem war eine Stadt, die in Ruinen lag. Sie wurde zerstört, als sie eingenommen wurde, circa 100 Jahre vorher, also von einer gut ausgestatteten Stadt mit allem Luxus mussten sie in eine Stadt der Ruinen ziehen. Die Leviten mussten bereit sein, im Grunde genommen ihr bequemes Leben aufzugeben, um einen Dienst zu übernehmen, in der ihnen garantiert kein Reichtum brachte. Sie mussten lediglich den Dienst am Tempel übernehmen. Das ist natürlich der Dienst für Gott, aber andererseits ist es ein Dienst gewesen, der ihnen keinen Reichtum versprach. Sie konnten nicht, das konnte nicht damit mithalten mit dem, was sie damals alles in Babylon hatten. Warum sollte irgendein Levit das gute Leben in Babylon für so etwas aufgeben, ohne zu wissen, was überhaupt daraus wird? Aber der Esra hat es geschafft, sie davon zu überzeugen. Es gibt geistliche Werte. Ihr seid dazu berufen. Ihr seid Leviten. Gott hat euch schon von eurem Stammbaum, von eurer Herkunft dazu berufen, diesen Dienst zu übernehmen. Und Esra hat es geschafft, dann immerhin 250 Leviten dazu zu motivieren, dennoch mitzugehen. Geistliche Leiter müssen Spannungen aushalten können und sie müssen auch warten können. Sie müssen warten können, bis die Menschen bereit sind, ihnen zu folgen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass selbst wenn Gott geistliche Leiter beruft, dass die anderen dann auch bereit sind, zu folgen. Das erkennen wir auch gerade im Alten Testament bei Mose, wie sie immer wieder rebelliert haben gegen ihn. Und selbst Jesus sind ja nicht alle gefolgt. Und er war ja der geistliche Leiter überhaupt. Jesus konnte tun und lassen, was er wollte, und selbst da gab es immer noch Menschen, die ihn verachtet haben. Also geistliche Leiter müssen Spannungen aushalten können, müssen warten können, bis die Menschen bereit sind, ihnen zu folgen. Geistliche Leiter leben eine flexible Standfestigkeit. Das hört sich widersprüchlich an, aber ich habe es ein bisschen komprimiert in eine Überschrift. Esra blieb standhaft bei seiner Meinung, dass die Menschen außerordentlich gegen Gott gesündigt hatten. Gott hatte den Israeliten damals das Gebot gegeben, dass sie keine Ehe eingehen sollen mit Frauen aus anderen Völkern. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, darüber ausführlich eingehen, über den Sinn dieses Gebotes. Gott hat es gegeben, die Israeliten sollen sich nicht vermischen mit anderen Völkern. Das war das Gebot Gottes und die Israeliten haben sich nicht dran, oder ein Teil der Israeliten haben sich nicht daran gehalten. Also heute geht es einfach nur darum, Gott hat dieses Gebot gegeben und das Volk hat sich nicht dran gehalten und das ist ja jetzt ja nur ein echtes Problem. Dann waren sie verheiratet mit Frauen, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Das kann man nicht einfach so mit der Brechstange lösen, so ein Problem. Wie reagiert Esra, der geistliche Leiter, darauf? Als Esra mit diesem Problem konfrontiert wurde, duldete er die Sünde nicht stillschweigend und veränderte dann eben Gottes Gebote, wie das ja manchmal dann auch so der Fall ist. Naja, so kann Gott das ja nun auch nicht gemeint haben und jetzt seid ihr nun mal verheiratet oder also hat das nicht verwässert, also er blieb standhaft. Gleichzeitig war Esra aber auch bei der Lösung des Problems flexibel. Er entschloss sich, erst einmal hilfreiche Ratschläge zu holen von Shechanja. Manche Leute tun das überhaupt nicht. Sie sagen, ich nehme mir da keine Ratschläge von meiner Herde an. Ich bin der Leiter, ihr müsst tun, was ich sage. Esra macht das nicht so. Er holt sich schon auch Rat von anderen. Esras Standhaftigkeit hingegen zeigt sich darin, dass er nicht aufhört, Gottes Gebote zu befolgen und durchzusetzen. Und seine Flexibilität sieht man in der Fähigkeit, dieses Problem eben dann nicht mit der Brechstange zu lösen. Die Menschen bekannten ja ihre Schuld. Das ist auch mal ganz wichtig. Manchmal beschweren sich Leute über Leiter, aber sie sind gar nicht sich dessen bewusst, dass nicht die Leiter auf dem falschen Weg sind, sondern sie selber, dass sie erkennen müssen, sie haben das eigentliche Problem verursacht. Zumindest ist das jetzt hier so der Problem. Ich will nicht sagen, dass Leiter da immer schuldlos sind, aber hier ist es so, dass das Volk Gottes Schuld auf sich geladen hat. Also die Menschen haben ja ihre Schuld erkannt und sie wollten das auch in Ordnung bringen. Nur wie? Und sie brauchten dafür Zeit. Außerdem war gerade die Regenzeit damals angebrochen. Sie standen alle draußen im Regen oder saßen in der Matsche und froren. Sie waren unterkühlt und Esra war jetzt kein sturer Führer. Er verlangte nicht, dass sie die Angelegenheit jetzt unverzüglich und sofort lösen müssen. Er hat erstmal zu dieser Menschenmenge gesagt, wisst ihr was, geht erstmal nach Hause. Zieht euch was Warmes an, was Trockenes. Und dann hat er mit anderen Leuten zusammen überlegt, wie sie dieses Problem lösen können. Und sie haben es auch gelöst. Kann ich jetzt nicht alles drauf eingehen, aber es ist einfach so Beispiele, wo Esra vor wirklich massiven Problemen gestellt wurde. Und in der Zusammenarbeit mit anderen Leitern haben sie dann auch dieses Problem lösen können. Geistliche Leiter gehen verantwortlich mit Geld und Materialien um. Esras Umgang mit Geld ist ein weiteres wichtiges Merkmal für geistliche Leiterschaft. Geld ist ein kritischer und auch gefährlicher Bereich. Viele geistliche Leiter sind an Geld und Macht gescheitert. Esra hingegen sorgt dafür, dass er selbst nicht zu viel mit dem Geld zu tun hatte, für das er dennoch verantwortlich war. Damit wollte er schon im Vorfeld vermeiden, dass er vom Geld verführt werden konnte. Er übertrug die Verantwortung für die Geldmittel 12 zuverlässigen Mitarbeitern. Diese Geldmittel beinhalteten freiwillige Gaben vom gesamten Volk Gottes sowie Gelder der königlichen Schatzkammer des persischen Königs. Und dann, also der persische König Artasaster, hatte genau gesagt, dieses Geld ist dafür. Also da gab es eine genaue genaue Angaben, wofür er das Geld ausgeben durfte. Jetzt hat er aber so viel Geld bekommen, dass sicher war, dass etwas übrig bleibt. Und dann hat er zu dem Esra gesagt, ja, also da wird noch etwas übrig bleiben und dann kannst du damit machen, was du willst. Wow, das ist wirklich, wirklich gefährlich, wenn dann die Leiter die alleinige Macht über so viel Geld haben. Und Esra sagt, das will ich gar nicht. Er sagt, im Vorfeld sagt, da steht doch schon ein Riegel davor und übergibt die letztliche Verantwortung, hat er zusammen mit den Mitarbeitern, die er beruft. Und es geht ja auch gerade wieder durch die Schlagzeilen, wo die Kirchen überhaupt dann mit Geld, was ihnen zur Verfügung steht, Millionenbeträge, das einfach ausgeben, obwohl sie es gar nicht dürften. Erschreckend. Und Esra hat dem entgegengewirkt, hat gesagt, er beruft zuverlässige Männer, die haben die Entscheidung, aber er hat immer ein Auge drauf gehabt, und sagt, was macht ihr denn, hat es kontrolliert, so das hat jeder den anderen im Grunde genommen kontrollieren konnte. Also geistliche Leiter müssen ein Auge darauf haben, dass mit dem Geld dann auch richtig umgegangen wird, aber sie sollten aufpassen, dass sie das nicht alleine entscheiden, weil das kann dann wirklich sehr schnell zum Verhängnis werden. So, und dann komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt. Geistliche Leiter erkennen ihren Auftrag und nehmen die Herausforderung an. Christen, die ihr Christsein verbindlich leben, also Christen, die ihr Christsein verbindlich leben, werden auch Aufgaben für einen Dienst in der Gemeinde bekommen. Dabei ist es im Grunde egal, ob man viel oder wenig Verantwortung übernimmt oder einen scheinbar kleinen Dienst oder scheinbar großen Dienst übernimmt. Auch wenn man meint, dass das, was man macht, ein kleiner Dienst ist, so ist er dennoch wichtig. Er kann für andere Menschen ja, zum Verhängnis werden, aber er kann auch für andere Menschen zum Segen werden. Und eines ist auch bei den kleinen Diensten sehr wichtig. Wenn du diesen Dienst, von dem du meinst, das wäre nur ein kleiner Dienst, wenn du diesen Dienst treu ausführst, dann wird er zum Segen für andere Menschen werden. Im Grunde sollte das, was ich heute gesagt habe, für jeden Christen selbstverständlich sein. Ja, im Grunde genommen sollte das, was ich heute gesagt habe, für jeden Christen selbstverständlich sein. Aber für geistliche Leiter in der Gemeinde ist es absolut notwendig. Es ist wichtig, dass geistliche Leiter bei den großen Aufgaben und bei den kleinen Aufgaben, bei den geistlichen Diensten, aber auch bei den praktischen Diensten, dass sie ihren Dienst immer in Verantwortung vor Gott und vor den Menschen übernehmen und ausführen. Alle Christen müssen immer wieder bereit sein, sich den Herausforderungen zu stellen. Gott beruft niemals geistliche Leiter, ohne sie auch dazu befähigen, diesen Dienst auszuüben. Gott beruft nicht immer die Begabten, aber er begabt immer die Berufenen. Und wenn Gott die Berufenen begabt, dann sind sie auch begabt. Und dazu möchte ich noch hinzufügen, der geistliche Leiter wächst mit der Aufgabe, wenn er in seiner Beziehung zu Gott wächst. Wenn du einen Dienst ausführst und möchtest in diesem Dienst, den du für Gott tust, besser werden, dann musst du in erster Linie das Ziel haben, in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Was zeichnet einen geistlichen Leiter aus? Geistliche Leiter lesen in der Bibel und tun auch das, was sie dort lesen. Sie sind Beter und hören auf das, was Gott sagt. Sie haben einen guten Umgang mit anderen Menschen. Sie sind flexibel und dennoch standhaft. Sie gehen verantwortlich mit Geld um. Sie erkennen ihren Auftrag und nehmen die Herausforderung an. Und ich erinnere noch einmal, diese Predigt ist nicht nur an diejenigen gerichtet, die Gott für die Gemeindeleitung beruft. Diese Predigt ist an alle diejenigen gerichtet, die einen leitenden Dienst in der Gemeinde übernommen haben. Und dann ist diese Predigt auch an diejenigen gerichtet, die die geistlichen Leiter berufen. Nur dann kannst du richtig berufen, wenn du selber eine tiefe und herzliche Beziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser hast. Und deshalb ist das, was in Esra 7, Vers 10 aufgeschrieben ist, eine wichtige Zusammenfassung für alle Christen. Esra 7, Vers 10. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Amen.